Es wird die Geschichte eines griechischen Studenten aus Athen erzählt, der mit 29 Jahren es geschafft hat. Er stand vor dem Gericht, er wurde zu 8 Monaten Haft verurteilt und er hat es geschafft, innerhalb von 48 Stunden 2 Frauen zu heiraten. Petrus Notaras, 29 Jahre alt, am 24.01.1971 heiratete eine Frau, Vasiliki Chioti, und er fuhr mit ihr zusammen in die Flitterwochen, täuschte einen Motorschaden vor und schickte seine Frau zurück nach Athen unter dem Vorwand, sich des Autos anzunehmen und es zu reparieren oder reparieren zu lassen. In der Zeit, als seine Frau nach Athen fuhr, fuhr er in einen Außenbezirk von Athen, um da eine weitere Frau zu heiraten, mit der er dann die Flitterwochen beendete. Vor Gericht hat er folgende Aussage gemacht, als er gefragt wurde, warum er das denn getan hatte, sowas. Beide Familien haben einen unerträglichen Druck auf mich ausgeübt und so habe ich halt entschieden, beide Frauen zu heiraten, weil ich wollte von niemandem die Gefühle verletzen. Nun, ich glaube, der Schaden, den er durch seine Sünde anrichtete, hat wahrscheinlich mehr Gefühle verletzt, als dass er den Willen all dieser Familienmitglieder tun wollte. Wir haben letztes Mal damit begonnen, uns Gedanken zu machen darüber, die Gefahr der sexuellen Sünde in unserem Leben. Die Gefahr, dass wir unsere Sünde rechtfertigen, entschuldigen, rationalisieren. Ich musste halt. Ja eben, ich wollte doch nicht ihre Gefühle verletzen. Ich konnte nicht anders. Was immer meine Ausreden sind, lasst uns vorsichtig sein. Weil wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft, in der wir in der großen Gefahr stehen, abgehärtet und abgestumpft zu werden, was unser Empfinden für Sünde allgemein, aber auch unser Empfinden für die sexuelle Sünde betrifft. So, dass wir es nicht mehr wahrnehmen, wenn wir kleine Kompromisse eingehen in unserem Denken. Wir haben gesehen letztes Mal, ihr könnt euch noch erinnern, es beginnt in unserem Denken. Eine falsche Theologie führt zu einem falschen Denken, führt zu einer falschen Entscheidung, führt zu einer falschen Handlung. Das haben wir gesehen. Es ist unser Denken, eine falsche Entscheidung, ein lüsterner Blick hier, ein Hollywood-Film hier, was immer uns anfechtet, was immer unsere Gedanken vergiftet, was wir reinlassen in unser Denken. Und wir können den langsamen Vergiftungstod sterben. Wir häufen diese Gedanken aufeinander und es ballt sich immer mehr an, bis wir am Ende merken, wir können dieser Sünde nicht mehr widerstehen. Die Versuchung wird so stark, es zieht uns zu stark dahin und wir sündigen. Oder wir denken vielleicht, oh, mir wird das bestimmt nie geschehen. Ja, allen anderen, aber mir nicht. Das ist der Anfang vom Ende. Da machen wir uns etwas vor. Wir sind alle anfällig auf diesem Gebiet. Das zeigt uns die Bibel, das zeigt uns die Menschheitsgeschichte, das zeigt uns unsere eigene Erfahrung. Niemand von uns ist ausgeschlossen. Niemand von uns kann sagen, ah, das geht mich nichts an, ich habe damit keine Probleme. Niemand. Weil wir wurden so geschaffen. Wir wurden als sexuelle Wesen geschaffen. Gott, das ist Gottes Design. Das ist seine Idee. Das ist auch an und für sich nichts Schlechtes. Wir müssen vorsichtig sein. Und deshalb, und das sage ich immer wieder, habe ich gestern auch mit der Jugend, wir haben das in der Jugend auch schon angeschaut, das Thema. Wir müssen darüber reden. Wir dürfen Sexualität nicht zum Tabu machen unter Christen. Das ist das Schlimmste und das Dümmste, was wir machen können. Wenn wir sagen, ach, darüber reden wir nicht. Ja? Nein. Wir müssen darüber sprechen. Natürlich müssen wir so darüber sprechen, dass wir nicht einander noch mehr auf dumme Gedanken bringen und grafisch sein. Und es gibt gewisse Bücher, die das übertreiben. Dafür bin ich nicht. Wir müssen es so tun, wie es die Bibel tut. In einer gewissen verhüllten Sprache, aber doch deutlich genug, dass wir alle verstehen, worum es geht. Und Paulus macht das hier heute sehr deutlich, was er damit meint. Und wir verstehen das auch. Wie gesagt, Gott hat die Sexualität als etwas Wunderbares geschaffen. Aber wenn sie außer Kontrolle gerät, dann genauso wunderbar, genauso intensiv, genauso berauschend, wie die Sexualität ist, genauso zerstörerisch ist sie dann auch, wenn sie außer Kontrolle gerät. Es ist etwas Wunderbares, aber wenn es außer Kontrolle gerät, ist es absolut zerstörerisch. Wenn es nicht in dem Rahmen ausgelebt wird, den Gott geschaffen hat, dieser Rahmen ist eine monogame Ehe. Es ist eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit. Das ist damit gemeint. So hat Gott sie am Anfang geschaffen als Mann und Frau. Wenn das nicht in diesem Rahmen ausgelebt wird, dann ist es zerstörerisch. Dann macht es uns kaputt. Es führt zum Missbrauch unserer Körper, zum Missbrauch unserer Seele. Und deshalb warnt Paulus eindringlich in dem Abschnitt, den wir heute wieder einmal betrachten werden, den wir schon angefangen haben, an Christen in einer abgestumpften Kultur, die in der Gefahr standen, selber abgestumpft zu werden. Man kann sich gut vorstellen, warum es gerade in der Gemeinde in Korinth mit diesem Thema so viele Probleme gab. Weil die Korinther waren von der Weisheit und von ihrer Kultur, von ihrer Gesellschaft total angetan. Die waren völlig begeistert von all dem, was sich um sie herum abgespielt hatte. Und sie waren nicht bereit, dieser Welt, diesem weltlichen Denken den Rücken zuzudrehen und zu sagen, nein, damit habe ich nichts mehr zu tun, sondern sie wollten mit einem Bein im Himmel und mit dem anderen Bein in der Hölle stehen. Beides, das Beste aus beiden Welten haben, sozusagen. Und das beeinflusste sie. Das beeinflusste ihr Denken, ihre Maßstäbe und letztlich ihre Lebensweise. Und so kann es uns auch ergehen, meine Lieben. Wir fangen an mit falschem Denken, das beeinflusst unser Verhalten und unsere Lebensweise. Und Paulus musste sie erinnern, dass sie nun nicht mehr zu dieser Welt, zu dieser Kultur gehören. Das ist vorbei. Ihr seid gestorben und mit auferstanden mit Christus. Ihr seid neue Kreaturen. Aber sie benahmen sich leider wie die alten Menschen in dem Moment. Sie hatten keine Einheit, sie hatten Spaltungen, sie hatten Streitereien über Redekünste, über Rhetorik. Wir haben das ausführlich angeschaut, über die Weisheit, wie sie die griechische Philosophie lehrte. Weisheit, die sich vor allem durch Redekunst zeigte. Die Welt war in die Gemeinde eingezogen und somit auch die Unmoral ihrer Gesellschaft. Die Gemeinde war außer Kontrolle, sie war im Chaos. Und deshalb verherrlichten sie sich selbst. Sie bildeten sich auch noch etwas darauf ein. Sie relativierten, sie rechtfertigten ihre falsche Lebensweise mit der christlichen Freiheit. Alles ist erlaubt, hat Jesus doch gesagt. Er ist gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Wir sind frei, wir können machen, was wir wollen. Let's party! Nein, haben sie überhaupt nicht verstanden. Und sie zogen sich vor Gerichte, wegen jedem Klacks, so wie das auch in ihrer Kultur üblich war. Sie waren weltlich. Kurzum, sie lebten ihr altes Leben als neue Kreaturen. Und sie duldeten eben auch Unzucht und sexuelle Unmoral auf einem wirklich sehr hohen Level. Es war so, dass offenbar einige der Christen in Korinth die Freiheit hatten, zu Tempelprostituierten zu gehen und sich darüber nicht viel Gedanken zu machen. Und das war Teil ihrer Kultur. Das war ganz normal. Macht jeder. Kein Problem. Ist doch heute auch so, oder? Wir rechtfertigen unsere Sünden oft auch so. Nee, das macht doch jeder. Ist doch okay. Sex vor der Ehe, ach doch kein Problem. Macht doch jeder. Nur weil es jeder macht, ist es natürlich automatisch richtig. Ist ja klar, oder? Nein. Es war damals wie Essen und Trinken. Eine Körperfunktion. Sie haben das reduziert durch ihr stoisches Denken. Was der Geist tut, ist eine Sache. Aber was der Körper tut, ist was ganz anderes. Es kommt überhaupt nicht darauf an. Und so muss Paulus warnen. Und in diesem Abschnitt, in Kapitel 6, Verse 12 bis 20, sagt er uns in Vers 18, flieht die Unzucht oder flieht die Hurerei, flieht die Porneia, die sexuelle Sünde jeglicher Form und Art. Das ist ein allgemeiner Begriff hier. Und Paulus spricht in die Situation hinein hier von diesen Christen, die sich diese Freiheit nahmen, zu diesen Prostituierten zu gehen. Aber wir können als Anwendung, können wir viele Prinzipien sehen und anwenden für unser Leben, auch wenn es um unser Gedankenleben geht, wenn es um Pornografie geht, wenn es um irgendwelche Formen von sexueller Sünde geht. Können wir die Warnung hier ernst nehmen, die Paulus gibt und zeigt, wie wir uns verhalten sollen gegenüber dieser Form von Sünde. Selbst gegenüber den kleinsten Anfängen, des kleinsten Unkrauts irgendwo in der Ecke deines Lebens. Weil dieses kleine Unkraut irgendwann mal ein riesiger Busch wird und alles überwuchern wird, wenn du ihn nicht ausreißt. Und so lasst uns 1. Korinther Kapitel 6 aufschlagen, die Verse 12 bis 20 lesen. Und ich lese hier jetzt aus der Elberfelder Übersetzung, also ist ein bisschen anders jetzt als eure Schlachterübersetzungen, aber trotzdem, ihr werdet euch noch ein bisschen dran gewöhnen hier. Kapitel 6, Vers 12 sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und sie zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass der, welcher der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Vers 18. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Und hier ist der Text zu Ende. Ich weiß, einige haben da noch ein bisschen mehr, aber das ist eine Textvariante. Es geht hier vor allem um den Leib, den Paulus betont. Also wie gesagt, Paulus spricht hier in diese spezifische Situation und wir ziehen jetzt Prinzipien aus diesem Text für uns heute ganz praktisch als Anwendung. Wir haben gesehen, wie gesagt, sexuelle Sünde beginnt nicht da, wo du die Tat begehst. Es beginnt in deinen Gedanken, in deinem Denken mit diesen sogenannten Einstiegshandlungen. Kleine Gedanken, kleine Fantasien, was immer es ist, und das wird wachsen. Je nachdem, womit wir unsere Gedanken füttern, werden wir irgendeinmal nachgeben. Und deshalb sagt Paulus hier, und das ist so die Absicht des gesamten Abschnitts eigentlich, flieht diese Sünde, rennt weit weg davon, bloß weg davon, bloß nicht in die Nähe kommen von dieser zerstörerischen Kraft. Keine andere Sünde verletzt mehr. Und das ist pastoral hier. Das ist nicht, um euch den Spaß zu verderben. Das ist nicht, weil Paulus es nicht mag oder weil der Herr es nicht mag und uns den Spaß nicht gönnen will, sondern weil er weiß, wie zerstörerisch, wie verletzend diese Sünde ist, wie sehr sie uns kaputt macht und unter Umständen irreparablen Schaden anrichtet bei uns in unserem Leben. Und deshalb ist hier die Aufforderung, halte dich bloß fern davon. Halte dich bloß fern davon. Dieser Text gibt uns deshalb 12 zerstörerische Eigenschaften der Unzucht oder der Hurerei, damit wir vor ihr fliehen. Es soll uns abschrecken. Ja, ich weiß, es gibt heute viele Bücher, die sagen auch, es ist nicht immer nur gut, über das Negative zu sprechen, wir müssen auch über das Positive sprechen. Paulus wird noch dazu kommen. Kapitel 7 spricht er über die Ehe, wie es richtig gemacht wird. Ja, das wird er auch noch ansprechen. Aber hier wollen wir uns jetzt erstmal mit dem Negativen befassen. Weil Paulus es auch tut. Er gibt uns hier ein Schreckensbild. Er will uns das so hässlich wie möglich vor die Augen malen, weil oft ist die Sünde so süß und sieht so verlockend aus für uns. Wir müssen lernen, das hässliche Gesicht zu sehen hinter der Sünde, das sich da verbirgt, und zwar in dem Moment, wo wir versucht werden. Wenn wir diese hässliche Fratze sehen können, dann wird es plötzlich nicht mehr so anziehend sein, so attraktiv für dich und mich. Und das möchte Paulus. Er möchte, dass wir das verstehen, weil die Korinther haben das auch überhaupt nicht verstanden. Ach, das ist doch schön, das ist doch wunderbar, kein Problem hier. Ihr wisst ja, wie die Griechen gedacht haben, die Frauen, oder man heiratet, um zu scheiden, man scheidet, um zu heiraten, ist doch alles egal. Und das war ihre Kultur. Und wir haben letztes Mal angefangen, den ersten Punkt anzuschauen, das war, sie schadet uns geistlich, das ist Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Wie gesagt, die Korinther waren beeinflusst von diesem falschen Freiheitsdenken. Alles ist erlaubt, christliche Freiheit. Und deshalb schadet uns die Unzucht auch erst einmal geistlich, weil sie in unserem Denken etwas Falsches auslöst. Eine falsche Vorstellung von Gott, eine falsche Vorstellung von mir selbst oder für meinen Körper auch, wozu Gott mir diesen Körper gegeben hat. Falsche Gedanken. Manche Menschen tolerieren ihre Sünde, weil sie eine verdrehte Theologie haben, aber andere haben eine verdrehte Theologie und tolerieren daher ihre Sünde, je nachdem. Manchmal ist es die Sünde, die uns so sehr anfechtet und die uns so sehr attraktiv vorkommt, dass wir dann bereit sind, unsere Theologie zu ändern. Ach ja, Gott ist nicht so streng. Ach, Gott nimmt das nicht so genau mit der Heiligkeit. Ja, das ist nicht so schlimm. Oder das macht doch jeder und so weiter. All diese Ausreden. Sie schadet uns geistlich erstmal. Zweitens, und jetzt gehen wir weiter hier. Zweitens, sie beherrscht uns. Das ist Vers 12, die zweite Hälfte hier. Paulus fährt fort und sagt, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Es gibt wohl kaum eine andere Sünde, die, wenn wir ihr nachgeben, uns derart kontrolliert und beherrscht. Wo kaum eine andere Sünde, die wir begehen können, wird so viel Macht und Kontrolle ausüben. Sünde wird immer Kontrolle ausüben, das weiß ich. Aber sexuelle Sünde ist da auch besonders. Paulus bringt hier ein Wortspiel. Er sagt, ich habe Autorität. Das ist eigentlich das Wort existin, das Verb. Bedeutet eigentlich, es ist mir erlaubt, ich habe Autorität. Ich habe die Entscheidungsfreiheit. Aber ich werde mich nicht, exousiasteisomai, beherrschen lassen. Das ist dasselbe Wort, dasselbe Wortstamm hier. Exousia bedeutet Autorität. Ich habe Autorität, aber ich lasse nichts über mich Autorität ausüben. Was meint er damit? Nun, er meint natürlich die Sünde. Das haben wir beim letzten Mal angesprochen. Wir Christen haben Freiheit. Wir haben viele Freiheiten. Aber es soll uns nichts anderes beherrschen als der Herr. Er ist unser Herr. Er kontrolliert mein Leben, nicht irgendwelche anderen Dinge, auch nicht die sexuelle Lust. Und wir haben gesehen, dass er sagt, es ist nicht erbaulich, es ist nicht hilfreich, das ist die eine Einschränkung und die andere ist, es soll mich nicht meistern, es soll mich nicht beherrschen. Und so können ganz normale Dinge in deinem Alltag, nicht nur die Sexualität, auch andere Dinge, können zu Götzen werden, indem sie anfangen, dich zu kontrollieren, deinen Tagesablauf zu bestimmen. Du lebst nur für das Geld oder vielleicht für die Kinder oder eben vielleicht für die Lust. Und das ist auch interessant, selbst in einer Ehe kann man für die Lust leben. Selbst da kann man zum Götzendiener werden und sich beherrschen lassen von der sexuellen Lust. Das kann man da auch. Das ist da auch möglich. Das müssen wir auch verstehen. Das ist ein Anbetungsproblem, dazu kommen wir noch. Paulus spricht hier von dem Beherrschen lassen. Das ist eine passive Zukunftsform. Ich werde mich nicht beherrschen. Ich werde es auf keinen Fall zulassen, dass mich das beherrscht. Ich habe zwar viele Freiheiten, habt ihr recht, ihr Korinther, ihr habt das verstanden, wir haben viele Freiheiten, aber es gibt gewisse Einschränkungen, weil wenn ihr nämlich euch beherrschen lasst von eurer Lust, dann seid ihr in Wirklichkeit gar nicht frei. Ihr habt gar keine Autorität in dem Sinne, sondern ihr werdet beherrscht. Ihr werdet versklavt. Je mehr du dich hier hingibst, sexuellen Sünde, desto mehr wird sie dich kontrollieren. Und deshalb, wenn es um sexuelle Sünde geht, ist es wichtig, dass wir lernen, unseren Körper zu beherrschen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 3 bis 4, sagt Paulus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ja, wenn ihr nach dem Willen Gottes fragt, hier ist er. Hier ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Das ist gleich das Erste, was er bringt. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, und ich lege das so aus, dass es unser eigener Körper ist hier, seinen eigenen Körper in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz nimmt, kontrolliert. Randy Alcorn schreibt in seinem Buch Behüte dein Herz einmal mehr sehr treffend, Zitat, unsere Sexualität ist ungeheuer stark. Sie hat die Macht, uns unendlich gut zu tun oder unendlich zu schaden. Zitat Ende. Wie gesagt, wenn es außer Kontrolle gerät, dann kontrolliert es uns. Entweder kontrollierst du die Lust oder die Lust kontrolliert dich. Es ist wie Feuer. Ja, Feuer ist etwas Gutes. Man kann es zum Heizen benutzen, zum Kochen benutzen. Es ist etwas sehr Wertvolles, sehr Hilfreiches. Wenn es außer Kontrolle gerät, dann ist es absolut zerstörerisch. Kann ein ganzes Haus niederbrennen. Dasselbe mit Wasser. Wasser ist sehr nützlich, sehr hilfreich, ist sogar lebensnotwendig. 80% unseres Körpers ist Wasser. Wir müssen trinken, ganz viel trinken. 2 Liter pro Tag, muss ich immer auch drüber nachdenken. Nicht Kaffee, Wasser. Ja? Wasser. Aber wenn es außer Kontrolle gerät, und meine Lieben, ich muss das jetzt nicht deutlich machen, ich muss nur die Nachrichten anschauen, was jetzt im Süden von Deutschland alles geschehen ist. Das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, welche Zerstörung ein Element anrichten kann, was an und für sich gut ist, aber außer Kontrolle gerät. Und genau das wird mit uns passieren, wenn wir sexuell sündigen. Zerstörung. Das ist ein gutes Beispiel, was jetzt gerade passiert in unserem Land hier in Deutschland. Wie gesagt, Sexualität ist wunderbar von Gott geschaffen. Wenn wir sie nicht kontrollieren, kontrolliert sie uns. Das ist das, was Paulus hier tut. Es gibt fast in keiner anderen Sünde dieses Aufgebot, kontrolliere sie oder sie wird dich kontrollieren, töte sie oder sie wird dich töten. Römer 8,13 heißt es, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Oder in Kolosser 3,5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Als erstes Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist und so weiter, die ganze Einkaufsliste von Sünden. Aber das Erste, was er sagt, ist Unzucht. Kolosser 3,5 ist das. Es hat eine ungeheuerliche Macht und kann uns völlig blind machen für die Realität. Es kann uns völlig blind machen für die Realität. Ein Ehemann sieht nicht, wie er seine Familie systematisch kaputt macht wegen seiner Lust. Er läuft geradewegs hinein. Man entschuldigt, man rechtfertigt, man rationalisiert, aber man ist nicht einsichtig. Diese Sünde verblendet und kontrolliert. Männer, die Pornografie anschauen, können sich kaum daraus befreien. Es ist eine Sucht. Es ist so stark. Es hat Macht über sie. Sie müssen immer wieder dahin zurückkehren. Und es hilft nur ein radikaler Bruch mit dieser Sünde. Hilft nur ein radikaler Bruch, um sich aus der Macht zu befreien. Und wir können das natürlich nur in der Kraft des Heiligen Geistes tun, meine Lieben. Das geht nicht anders. Wenn wir nicht gläubig sind, wenn du kein Christ bist, dann kannst du noch lange gegen die Sünde kämpfen und all diese verschiedenen radikalen Maßnahmen in deinem Leben einführen. Das wird alles nichts bringen. Du musst erst errettet sein. Du musst an den Herrn Jesus Christus glauben, zur Vergebung deiner Sünden. Du musst an ihn glauben, ihm nachfolgen. Und dann hast du die Kraft des Heiligen Geistes. Und vielleicht brauchst du dann eben auch die Hilfe eines Seelsorgers. Du musst es nicht alleine tun. Du darfst die Hilfe holen. Weil diese Sünde wird nicht locker lassen. Ein gutes Beispiel im Alten Testament ist die Geschichte von Amnons Sünde im 2. Samuel 13. Ihr müsst es da nicht hingehen. Ich werde euch die Geschichte nur, ihr könnt es zu Hause nachlesen. Es geht einfach darum, dass er sich sogar verstellt und bereit ist, krank zu spielen, um die Frau, nach denen er lüsterne Gedanken hat. Er sagt, er liebt sie, aber wir sehen im Laufe der Geschichte, in Wahrheit ist es keine echte Liebe, sondern nur Lust. Das ist Absaloms Schwester Tamar ins Bett zu kriegen. Das ist sein Ziel. Es ist keine wahre Liebe, das ist nur gierige Lust. Und nachdem er seine Lust befriedigt hatte, heißt es da im Text, er hasste Tamar. In 2. Samuel 13,15 heißt es, danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so dass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr, mach dich auf und davon. Das offenbart sein Motiv. Es ging nur um Lustbefriedigung, es ging nur um sich selbst. Und das ist interessant, sexuelle Sünde liefert nie, was sie verspricht. Sie wird euch immer leer und zerstört zurücklassen. Sie liefert nicht, was sie verspricht. Sie liefert schöne Gefühle, Befriedigung, aber sie wird etwas anderes liefern. Und dann beginnt das Versteckspiel. Dann müsst ihr weiter sündigen. Oh, wenn das meine Eltern erfahren oder meine Frau, muss ich mich verstecken, fange ich an zu lügen. Sünde, ich häufe Sünde auf Sünde. Es geht weiter. Sie kontrolliert mich, die Lust. Sie kontrolliert mich in dem Moment. Ist ein schrecklicher Unterdrücker, ein Sklaventreiber. Und deshalb erkenne das, was Paulus hier will, was wir erkennen sollen. Wir sollen uns nicht beherrschen lassen. Also sie schadet uns, sie beherrscht uns. Jetzt haben wir einen dritten Punkt hier. Drittens, Vers 13, sie stumpft uns ab. Sie stumpft uns ab. Vers 13 sagt Paulus, die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Und wieder geht es hier um ein Argument aus der Philosophie der Stoiker, das mit dem Christentum vermischt worden ist. Man kann bereits die Vorstufe der späteren Gnosis sehen. Die Speisen den Bauch, der Bauch der Speisen. Das könnte wieder so ein Slogan gewesen sein. Ja, das ist eben... Wir essen für den Bauch, Bauch ist da für die Speisen. Weil für sie war, für die Korinther oder für die griechische Kultur, war Sex mit einer Prostituierten wie Essen und Trinken. Ganz normale Körperfunktion. Stellt euch das mal vor. Nun ja, gestern war ich noch kurz auf dem Marktplatz und dann war ich noch schnell bei der Prostituierten, dann war ich noch einkaufen und dann bin ich nach Hause gegangen. Einfach so, Teil des Alltags, ganz normal. Teil unserer Kultur, ganz normal. Jeder macht es, ist kein Problem. Das kennen wir heute auch. Und dann heißt es hier weiter in diesem Vers, die Speise für den Bauch, der Bauch für die Speise. Gott wird sowohl das diesen als auch jene zunichte machen. Und hier gibt es einige Gelehrte, die denken, das ist Paulus' Gegenargument, dass er sagt, sozusagen, ihr sagt, der Bauch für die Speise, Speise für den Bauch, das ist die normale Körperfunktion, so auch die Sexualität. Und Gott wird das alles zunichte machen, ihr werdet das gar nicht mehr brauchen im Himmel. Aber das macht irgendwie nicht viel Sinn hier. Weil die Bibel spricht von Essen und Trinken in der Ewigkeit, wohl nicht zum Überleben natürlich, aber zum Genuss. In Offenbarung 22,20 gibt es einen Baum, der Früchte trägt für das Heil der Nation. Das ist in der Ewigkeit, wohl verstanden, nicht im tausendjährigen Reich. Jesus ist auch in seinem Auferstehungsleib, nach seiner Auferstehung. Er hat es wohl nicht nötig zum Überleben. Wir werden zu einem Hochzeitsmahl eingeladen, in Offenbarung 19, wenn wir den Herrn sehen im Himmel. Und deshalb ist es für mich viel sinnvoller, diese Aussage ja auch noch als Teil des Slogans zu sehen oder der Denkweise der Korinther, weil das macht auch sehr viel mehr Sinn, wenn man das stoische Denken kennt. Eben dieses Denken, Geist und Materie trennen, was ich in meinem Körper tue, spielt keine Rolle, weil, guckt euch das mal an, die Speise für den Bauch, der Bauch für die Speise und Gott wird alles vernichten. Es ist ja völlig egal, was ich damit mache, oder? Das ist die Idee. Und Paulus argumentiert nun aggressiv dagegen. Und dies muss auch im Lichte von Verse 14 und 15 gesehen werden. Das ist ja ein zusammenhängendes Argument hier. Wir dürfen Vers 13 nicht isoliert betrachten. Er sagt hier in Vers 13, der Bauch den Speisen, die Speise für den Bauch, das wird alles vernichtet, das stimmt, aber nicht der Leib. Der Leib ist nämlich für den Herrn, weil in Vers 14 heißt es, der Herr wird diesen Leib auferwecken. Dieser Leib, der wird nicht einfach so verbrennen und vergehen, der wird auferstehen. Und ihr seid jetzt bereits, Vers 15, ihr seid jetzt bereits Glieder am Leib Christi, durch, mit euren Leibern, mit euren Körpern. Euer Körper ist Gott nicht egal. Und das muss Paulus den Griechen hier richtig reinhämmern, weil sie das nicht verstanden haben. Man kann das Argument also folgendermaßen sehen. Ich versuche das einfach so ein bisschen für euch deutlich zu machen, wenn ihr den Text vor euch habt. Vers 13a, Speise für den Bauch, Bauch für die Speise, beide kommen weg. Das ist euer falsches Denken. Das ist falsch, so denkt ihr. Richtig ist, der Leib für den Herrn, der Herr für den Leib und beide werden auferweckt. Der Körper hat eine Rolle hier. Der Herr war schon, ist schon auferweckt und ihr werdet noch auferweckt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte nicht, dass wir den verpassen hier. Das Christentum hat eine holistische, also eine ganzheitliche Sicht der Erlösung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Weil wir sind nämlich auch alle griechisch geprägt von unserem Denken her. Wenn ihr an einer Beerdigung wart und vielleicht schon mal diese Aussage gehört habt, hier liegt die sterbliche Hülle von. Das ist unbiblisch, das ist nicht wahr. Hier liegt nicht die sterbliche Hülle. Nein, das ist der Körper, der gehört zu seiner Person, der wird auferstehen. Und ihr denkt vielleicht, ja gut, er wird verbrennt und dann, ja, das ist doch kein Problem für Gott, die ganzen Atome zusammenzusammeln, diesen Körper auferstehen zu lassen. Ist das ein Problem für Gott? Nein. Es ist dieser Körper, der auferstehen wird. Ihr gehört, als Person gehört ihr zusammen. Körper und Geist ist eine Einheit. Wir dürfen es nicht trennen. Ja, wir neigen dazu, im griechischen Denken neigt man dazu. Und deshalb, wenn du sündigst, dann sündigst du auch immer mit deiner ganzen Person, mit Geist und Körper, mit beidem. Das ist das Argument hier des Paulus, was sich eigentlich durchzieht, durch den ganzen Abschnitt, bis am Ende, wo er sagt, verherrlicht Gott mit eurem, was? Leib. Weil das ist das, was sie nicht verstanden haben, die Griechen. Das war das Problem. Sie haben Körper und Geist getrennt auf eine ungesunde Art und Weise und sie müssen jetzt verstehen, dass das zusammengehört. Deshalb, Vers 13b, der Leib nicht für die Hurerei oder der Leib nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Der Herr für den Leib. Ihr gehört nicht euch selbst. Das macht er am Ende wieder deutlich in Vers 19. Ihr gehört nicht euch selbst. Euer Leib ist ein Werkzeug für den Herrn. Ihr werdet als ganze Person gerettet, deshalb auch als ganze Person geheiligt und deshalb auch als ganze Person auferstehen und deshalb auch als ganze Person verherrlicht werden. Versteht ihr das, ihr Griechen? Sagt Paulus. Auch zu uns. Wir sind nämlich auch Griechen. Ja, im Grunde genommen von unserem Denken her sind wir Griechen. Paulus schreibt den Thessalonischen, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib. Der Geist und die Seele sind synonym hier. Aber ihr seht, durch und durch alles. Geist und Seele gehören zusammen. Gott ist dein Körper nicht egal. Aber bevor wir jetzt dahin gehen, bevor wir jetzt zu Verse 14 und 15 kommen, lass mich nochmal zurückkommen auf Vers 13, auf dieses Thema des Abstumpfens. Ihr seht hier, die griechische Kultur des antiken Korinths, für sie war Sexualität nur eine reine Körperfunktion wie Essen und Trinken. Und es war aufgrund dieser falschen Philosophie in ihrem Denken, haben sie so darüber gedacht. Geist und Körper sind getrennt, was mein Körper tut, ist nicht wichtig. Und dieses Denken importieren sie jetzt ins Christentum. Und sie werden systematisch desensibilisiert für die Sünde. Abgestumpft. Durch eine falsche Idee, eine falsche Lehre, ein falsches Denken. Und das ist heute auch so. Heute sind es andere Dinge. Heute ist es vielleicht nicht griechische Philosophie, die uns abstumpft. Heute sind es einfach die Dinge, an die wir uns gewöhnen in unserer Kultur. Wir sind es gewohnt, Nacktheit zu sehen. Wir sind es gewohnt, einige sind es gewohnt, aufreizende Kleider zu tragen, die den Körper entblößt anstatt bedeckt. Wir sind es gewohnt, Liebesromane zu lesen, Liebesfilme, in denen eindeutig unmoralische Dinge gefeiert werden und. Ist doch egal, macht doch jeder. Ist völlig okay. Glaubt ja nicht, dass Berlin keinen Einfluss hat auf uns hier, unsere Kultur. Und wie können wir gegen diese Desensibilisierung ankämpfen? Wie können wir ein Empfinden für Sünde trainieren? Nun, wir müssen zurück zum Wort Gottes. Wir müssen Gottes Eigenschaften studieren. Wir müssen einmal mehr zu diesen Grundlagen zurückkehren und sagen, wer ist Gott? Wie heilig ist Gott? Wie ernst nimmt er die Sünde? Wie hässlich ist die Sünde? Wie zerstörerisch? Und erst dann werden wir zu einem richtigen Verständnis kommen und vielleicht die Welt um uns herum mit etwas anderen Augen sehen und wieder mehr sensibel werden für Sünde, insbesondere für Unmoral, für Verhalten, das zu Unmoral führen kann. Ich rede hier nicht nur von der Tat, sondern von all diesen kleinen Dingen, die wir vielleicht in unserem Leben tolerieren. Wir müssen unser Gewissen trainieren. Wir müssen es richtig informieren mit dem Wort Gottes, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich vielleicht zu viel Zeit verbringe mit einer Frau alleine irgendwo, wenn ich irgendwie jemandem zu nahe komme oder anfange, Gefühle zu entwickeln, dann muss ich aufhören, dann muss mein Gewissen Alarm schlagen. Randy Alcorn, nochmal hier Zitat, Syphilis kann man mit Antibiotika heilen, Kondome können eine Schwangerschaft verhindern, aber es gibt kein Mittel gegen das schlechte Gewissen. Zitat Ende. Es gibt kein Mittel gegen das schlechte Gewissen. Außer du schlägst es tot. Außer du stumpfst es dermaßen ab, dass du es nicht mehr fühlst. Wir sind wie der Frosch, den man in kaltes Wasser setzt und dann langsam die Hitze andreht. Und immer mehr und immer, aber ganz langsam, ganz langsam. Er merkt es nicht, er springt nicht raus, er stirbt, er kocht und stirbt. So sind wir, wenn es um unsere sexuelle Sünde geht. Wir werden immer mehr abgestumpft von außen. Wir lassen uns kochen. Und das darf nicht passieren. Also sie schadet uns, sie beherrscht uns. Und wenn wir sie zulassen, beherrscht sie uns, wenn wir sie zulassen, stumpft sie uns ab. Viertens, sie vernebelt unsere Sicht. Vers 14. Sie vernebelt unsere Sicht. Gott hat aber sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Oder Gott hat aber den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft, sagt die Schlachter. Der Punkt ist klar, ich habe das schon gesagt. Dieser Körper ist nicht einfach eine leere Hülle, sondern wird auferstehen. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Und wir haben das schon gesehen, Paulus nimmt immer wieder diese eschatologische, diese endzeitliche Perspektive ein, hier im Korintherbrief. Er sagt den Korinthern immer wieder, und uns auch, schaut auf das Ende. Habt einen klaren Blick auf das, was am Ende zählen wird. Das haben wir schon gesehen, in Kapiteln davor, im Preisgericht, mit dem Gericht über die Motive unseres Herzens und so weiter und so fort. Schaut auf das Ende. Und hier eben auch, Jesus war auferweckt worden, genau so wird er uns alle auferwecken. Jesus hatte nach seiner Auferstehung einen Körper, konnte essen und trinken, man erkannte ihn, er sah aus wie Jesus. Er hatte sogar die Nägelmale. Er war erkennbar. Es war sein Körper. Genau so wirst du und ich auferweckt werden. Durch seine Kraft, durch seine Macht. Dynamis, die befähigende Kraft, hier heißt es im Text. Jesus sagt, oder in der Offenbarung heißt es 21,1, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Auf dieser neuen Erde wird es eine Stadt geben. Und in dieser Stadt werden wir uns bewegen, mit Körpern. Wir werden da so leben. Wir sind nicht irgendwelche Geister, die irgendwo rumspuken. Das ist eine griechische Vorstellung der Ewigkeit. Das ist falsch. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil gerade hier sehen wir die Auswirkungen dieses Denkens. Wenn ich sage, der Körper ist nicht wichtig. Das hat Auswirkungen auf mein Leben, auf mein ganz praktisches Leben, wie ich über meinen Körper denke, was ich damit mache. Es ist ein Tempel des Heiligen Geistes, heißt es auch noch später. Es ist ein Glied Christi und er wird auferstehen. Paulus wird es noch ein bisschen deutlicher machen am Ende hier, 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 52, sagt er, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle, auch die Toten, verwandelt werden. Wir werden verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Wir werden verwandelt werden. Dieser Körper wird aussehen, wie wir jetzt, nur ohne Falten und die ganzen Folgen des Sündenfalls. Aber ihr werdet erkennbar sein als die Person, die ihr wart. Das ist die eschatologische Perspektive und die sexuelle Sünde vernebelt unsere Sicht dahin und führt dazu, dass wir unsere Körper eigentlich missachten. Sag, ist egal. Mach das jetzt mal. Ich lebe jetzt für das Diesseits, für die jetzige Befriedigung und ich sehe nicht, dass dieser Körper einmal mein Fortbewegungsmittel auch in der Ewigkeit sein wird. Ich überlege nicht weiter. Ich überlege nicht in die Zukunft, in die Ewigkeit. Ich denke nicht über das Ende meines Lebens nach, also meines irdischen Lebens. Der Eintritt dann ins nächste Leben. Und ich überlege nicht, dass es dort Auswirkungen haben kann. Ihr denkt jetzt vielleicht, Moment mal. Oh ja, wir werden uns erinnern im Himmel, was wir getan haben hier. Es wird nicht einfach alles weg sein. Das seht ihr auch, Lukas Kapitel 16, der reiche Mann im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus, er wusste ganz genau, was auf der Erde lief. Er wusste immer noch, dass er diese Brüder hatte. Er wusste genau, was er getan hatte. Er hatte eine Erinnerung. Natürlich wird da nichts mehr Böses sein im Himmel, aber wir werden wissen, was bös ist. Wir haben es alle erlebt. Unsere Erinnerung wird nicht einfach weg sein, alles weggepustet. Das Wort Gottes heißt, es ist aufbewahrt im Himmel, die Bibel. Und da steht auch alles Mögliche drin über Sünde. Wir werden das wissen. Wir werden wissen, wovon wir erlöst worden sind. Und jetzt ist die Frage, wenn ich durch meine Sünde hier, auch die sexuelle Sünde, diesseits bezogen werde, nur noch für mich selbst lebe, ist die Frage, will ich das wirklich tun? Habe ich mir die Konsequenzen überlegt, auch für die Ewigkeit? Will ich mich immer wieder daran erinnern müssen, was ich getan habe hier? Wir verdrängen das alles in dem Moment und denken nicht mehr an das Gericht. Dass Menschen für diese Tat, klar, ich als Christ werde nicht dafür in die Hölle geworfen, aber ich denke nicht darüber nach, dass Gott Menschen dafür in die Hölle schickt. Kapitel 6, Vers 9. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Hure noch Götzendiener und so weiter werden das Reich Gottes. Es gibt Menschen, die kommen nicht in den Himmel deswegen. Will ich wirklich sowas tun? Will ich das tun? Das ist die Frage. Sie schadet uns geistig, sie beherrscht uns, sie stumpft uns ab, sie vernebelt unsere Sicht auf die Ewigkeit. Fünftens, sie verführt zum Missbrauch. Vers 15. Hier sagt er wieder, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Paulus benutzt hier richtigen Schockeffekt. Ja? Das ist das Problem der Einheit hier in Versen 15 bis 17. Und einmal mehr betont er diese Tatsache, dass Sexualität nicht einfach nur eine Körperfunktion ist wie Essen und Trinken. Man bindet sich seelisch und emotional an jemanden. Hier in Vers 15 geht er zunächst einmal darauf ein, dass wir mit Christus verbunden sind bereits. Wir werden das im Vers 17 dann auch nochmal sehen. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wir sind mit ihm verbunden. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Unsere Körper stellen seine Glieder dar, durch die er sein Reich hier voranbringt auf Erden. Wie so ein funktionierender Körper, er ist der Kopf und wir sind die Hände und die Füße. Und Paulus wird auch auf dieses Thema noch sehr ausführlich eingehen im Kapitel 12. Also benutzt hier schon dieses selbe Bild. Paulus sagt, Christus ist das Haupt, Epheser 1, 22, wir sind die Glieder an seinem Leib, eben 1. Korinther 12, 27. Und Christus identifiziert sich sehr innig mit seinen Gliedern. Ja, er sagt in Apostelgeschichte 26, lesen wir, dass er zu Paulus sagte, also noch Saulus war, Paulus oder Saulus, was verfolgst du mich? Er sagt nicht, was verfolgst du meine Brüder hier auf Erden, sondern was verfolgst du mich? Christus ist so innig mit euch und mit mir verbunden, und wenn wir Christen sind, dass wenn jemand etwas dir antut, tut er es Christus an. Okay? Verstehen wir das? Das ist eine Verbindung, eine geistliche Verbindung. Unser Körper ist gewissermaßen ein Glied, ein Körperteil, ein Werkzeug, durch das Christus seinen Plan hier vorantreibt. Alles, was wir mit unserem Körper tun, tun wir mit Christus. Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, in meinem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und nun geschieht das Ungeheuerliche, das Unfassbare. Ich nehme diesen Leib und verbinde ihn mit einer Prostituierten, mit einer Hure. Ich mache ein Hurenglied draus, sagt Paulus. Kein Wunder, sagt er, megeneuto, möge das nie und nimmer geschehen. Das ist eine sehr, sehr starke Verneinung hier im Griechischen. Starker Wunsch wird ausgedrückt durch den Optativ hier. Möge das ja nie geschehen. Es ist undenkbar, unfassbar, ungeheuerlich, schrecklich, einfach abartig. Sowas. Der Körper, den Gott mir gegeben hat, den Christus für mich erlöst hat und jetzt in mir wohnt, so einer solchen Sache zu benutzen. Diesen Körper hat er mir gegeben, damit ich ihn verherrliche. Und nun bringe ich Schlamm und Schmutz in Verbindung mit ihm. Stellt euch mal vor, das wäre wie wenn ich jemandem meine Wohnung übergeben würde, damit er sie 2 Wochen nutzen darf. Und diese Person, anstatt die Wohnung sauber zu halten, würde sie 5, 6, 7 Lastwagen gefüllt mit Kuhmist anschleppen und meine Wohnung bis an den Rand füllen damit. Das ist ungefähr das, was wir tun mit unserem Körper, der nicht uns gehört, wenn wir sexuell sündigen. Wir missbrauchen, zerstören unseren Körper, der eigentlich ein Glied an Christi Leib ist. Und wir können das und dürfen das nicht tun, weil unser Körper nicht uns gehört, weil Christus in uns lebt. Wir verbinden Christus mit Hurerei, das ist unfassbar, sagt Paulus. Unfassbar. Nun, klar, Christus, seine Heiligkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt, selbstverständlich, aber es ist einfach eine unfassbare Vorstellung. Der bloße Gedanken daran, deshalb habe ich vorhin schon betont, wir müssen über Gottes Eigenschaften nachdenken. Wir müssen ihn kennen, wie er ist. Und dann wird uns diese Unfassbarkeit richtig deutlich. Er lebt in mir. Sollte ich sowas wirklich tun? Das können wir uns auch über andere Sünden fragen. Aber gerade wenn es um sexuelle Sünde geht, ist es eine Sünde, Paulus wird es auch noch deutlich machen, die wir vor allem mit unserem eigenen Leib tun, wo unser eigener Leib zum Werkzeug der Ungerechtigkeit wird. In einer ganz besonderen Art und Weise, das werden wir noch sehen. Anders als bei anderen Sünden. Wenn ihr euch betrinkt zum Beispiel, dann kommt was von außen, eine Substanz von außen, die ihr benötigt, um diese Sünde zu begehen. Aber die sexuelle Sünde reicht, machen wir das mit unserem eigenen Leib. Wir missbrauchen den Leib, den Körper, den Gott uns gegeben hat, in dem er wohnt. Es kommt alles auf die Frage zurück, liebst du Jesus? Liebst du deinen Herrn? Lieb ich meinen Herrn? Lieb ich ihn so sehr, dass ich das jetzt nicht tue? Weil ich weiß, ich bringe ihn dann damit in Verbindung. Es schadet, es beherrscht, es stumpft ab, es vernebelt, es verführt zum Missbrauch und letztlich jetzt Punkt 6 für heute, der letzte Punkt. Keine Angst, ich werde nicht alle 12 heute machen, das ist unmöglich. Ich möchte auch nicht, dass wir, es gibt hier so viele Dinge, die so wichtig sind und die möchte ich nicht, dass wir die verpassen. Deshalb werden wir nächstes Mal weitermachen. Sechstens, was tut sie auch noch? Was ist auch noch eine weitere zerstörerische Eigenschaft der Unzucht, damit wir vor ihr fliehen? Das ist immer noch die Absicht hier, wir sollen fliehen. Sie beraubt uns. Sie beraubt uns. Vers 16. Vers 16 sagt Paulus, oder ihr wisst nicht, oder wisst ihr nicht, dass der, welcher der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, spricht er, oder heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Nun spricht Paulus noch viel deutlicher über das Wesen dieser Vereinigung hier. Wir haben das bereits deutlich gemacht, dass Sexualität mehr ist als nur eine Verkupplung von zwei Körpern. Und er sagt hier, wer einer Hure anhängt, Im Wesentlichen bedeutet dieses Wort, sich an jemanden festzuhalten. Jemanden festzuhalten. Das Verb anhängen wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments auch benutzt. Zum Beispiel in 5. Mose 10, Vers 20, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Wir sollen Gott anhängen, ihn festhalten. Das ist eine emotionale, seelisches Anhängen, Verbinden. Eine Liebe, eine bedingungslose, hingebende Liebe. Anhängen bedeutet also völlig auf jemanden oder etwas ausgerichtet sein, sein Leben danach auszurichten, geistlich, seelisch, emotional an jemanden zu hängen. Das Partizip steht auch im Präsens hier und kann entweder passiv oder, aber es ist besser, wenn man es als Medium sieht. Ich hänge mich selbst, ich bin selbst anhängend einer Hure, in dem Fall hier, in Vers 16. Ich werde ein Fleisch, ein Leib. Aber es ist mehr als nur zwei Körper, die eins werden. Es ist eine emotionale, eine seelische Verbindung. Und Paulus zitiert hier aus 1. Mose 2, 24, wo die eheliche Beziehung von einem Mann und einer Frau beschrieben wird. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau was? Anhängen, festkleben eigentlich. Und sie werden ein Fleisch sein. Anhängen. Es ist ein etwas leichter, ein anderes Wort, aber ein verwandtes Verb. Treu, nahe, anhängen, es ist dieselbe Bedeutung. Wir lernen hier etwas sehr Entscheidendes. Warum Paulus hier dieses Zitat bringt überhaupt, warum er auf dieses Thema in 1. Mose 2,24 zurückkommt. Die sexuelle Vereinigung schafft eine dauerhafte Bindung zwischen der Person oder zwischen dir und der Person, mit der man Sex hat. Es ist nicht einfach nur dieser lockere Umgang damit, ja, One-Night-Stand und solche Sachen. Das gibt es nicht. Da passiert mehr, als du denkst in deinem Inneren. Warum ist das so? Nun, es ist das Design Gottes. Gott hat es so geschaffen. Es ist seine Idee. Seine Idee ist es, dass zwei Menschen zusammenkommen in einer Ehe leben, ein Mann und eine Frau, wohlverstanden, nicht einfach zwei Menschen, sondern ein Mann und eine Frau, und die diese Verbindung eingehen, und diese Verbindung ist so stark und bindet dich emotional und seelisch so zusammen, dass sie eben nicht dafür designt ist, wieder auseinandergerissen zu werden. Das passiert. Ein Kommentator beschreibt es so, Zitat, es vereinigt sich leibhaftig Person mit Person. Zitat Ende. Paulus macht das hier sehr deutlich. Wenn jemand die Sexualität außerhalb der verpflichtenden Verbindung, das ist die Ehe, auslebt, dann nimmt er sich etwas, was ihm nicht zusteht, und er wird gleichzeitig beraubt. Er wird beraubt. Wie ich schon sagte, Sexualität innerhalb der Ehe ist eine wunderbare Sache, ein Geschenk Gottes, ja, etwas Heiliges. Aber wenn wir uns das vorher außerhalb der Ehe tun, dann werden wir diese wunderbaren Sache beraubt. Wir werden beraubt. Ich illustriere das manchmal so. Nimm ein Blatt Papier, hätte es eigentlich mitbringen sollen. Nimm ein Blatt Papier und mach Leim drauf. Nimm ein zweites Blatt Papier, mach Leim drauf und klebe die beiden zusammen. Dann warte mal, bis es eingetrocknet ist. Und dann versuch die beiden voneinander zu lösen. Das ist passiert. Das ist das, was passiert in deiner Seele, wenn die Beziehung wieder auseinandergeht. Nun, durch die Gnade des Herrn können diese Narben heilen, das weiß ich. Ich weiß das. Aber der Punkt ist hier, Paulus macht es nochmal deutlich, wie sehr uns diese Sünde der wahren Freude beraubt. Das, was Gott eigentlich geplant hat, wie es ursprünglich geplant war, ein Fleisch zu sein, wie das in 1. Mose 2 zum Ausdruck kommt, dessen werdet ihr beraubt in dem Moment, wo ihr Unzucht treibt. Die Sünde stiehlt von euch. Das ist Teil des Arguments hier in Versen 15 bis 17. Paulus nutzt es, diese Stelle einfach, um zu zeigen, wie dieses Einswerden geschieht und dass es ungeheuerlich ist, sich das vorzustellen, dass Christus mit einer Hure in Verbindung gebracht wird in dem Moment, und deshalb zitiert er diese Stelle. Aber es zeigt uns eben auch, was der ursprüngliche Zweck war davon. Der ursprüngliche Zweck war, dass es in die Ehe gehört. Da wäre es Gott wohlgefällig. Da wäre diese Verbindung okay. Da ist dieses Person mit Person Verein völlig, das ist geboten sogar. Wir werden es noch sehen, es wird uns sogar geboten, es wird uns befohlen in Kapitel 7. Da gibt es dann kein Zurück mehr. Wenn du verheiratet bist, dann wird es dir geboten. Du sollst es tun, es ist ein Gebot. Hoffentlich ist es nicht nur Pflichterfüllung für dich, aber das ist ein anderer Punkt. Da kommen wir noch dazu. Sie gehört in die Ehe, diese Vereinigung. Es ist der Krönung, es ist der Höhepunkt. Ich vergleiche es mit einem exquisiten Nachtisch. Ja? Wenn dieser Nachtisch, dieser exquisite Nachtisch, wenn ihr den immer anknabbert und euch schon davon wegnehmt, bevor ihr ihn wirklich genießen könnt, dann wird er am Schluss kaputt sein und zerstört sein. Und so ist es auch mit der Ehe. Wenn der Bund ratifiziert wird, das Einssein mit dieser Handlung, aber wenn du die sexuelle Sünde begehst, dann stiehlst du und es wird noch schlimmer, die Sünde stiehlt von dir. Du nimmst etwas, was dir nicht gehört und gleichzeitig wirst du beraubt. Meine Lieben, es gibt zahlreiche Zeugnisse von Menschen, die sexuellen Verkehr vor der Ehe hatten und die sagen, sie Probleme haben damit, weil sie vergleichen mit den vorherigen Partnern. Einige von uns kennen das vielleicht auch, diese Kämpfe, die man hat. Das ist das, was geschieht beim Einswerden. Das geht nicht einfach so weg. Das ist nicht einfach so, oh, das war mal so eine lockere körperliche Sache wie Essen und Trinken. Nein, eben nicht. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du noch rein bist, wenn du das nicht getan hast, dann ist dir immer die Frage, und das ist natürlich auch an unsere jungen Leute, willst du das wirklich tun? Willst du das wirklich? Willst du dich so? Willst du dich dieser Freude berauben, die Gott für dich bereitet hat? Das soll deine Warnung sein. Wiederum, Gott will uns nicht das Spiel verderben. Er will uns nicht die Freude verderben mit seinen Geboten. Er will, dass wir Freude haben. Er weiß genau, wozu er die Dinge geschaffen und designt hat. Wir haben gesehen, Paulus will, dass wir der Unzucht fliehen. Das ist das Ziel des gesamten Abschnitts. Es soll uns dieses schreckliche Bild vor Augen malen, dass wir hinter die Sünde sehen, hinter die Versuchung, in dem Moment, wo sie auf dich zukommt, die Versuchung, dass du sagen kannst, nee, ich sehe die hässliche Fratze da hinten. Ich weiß, was die Konsequenzen sind. Und ich weiß, wie sehr ich meinen Gott damit beleidigen werde, wenn ich das tue. Und dann wirst du fliehen, wie Josef geflohen ist vor der Frau des Potiphar. Du willst fernbleiben. Und du kannst nicht kämpfen, du kannst nicht widerstehen, du musst fliehen. Reiß aus. Entweder du fliehst oder du fällst. Erinnert ihr euch? Warum? Nun, etliche Male sagt Paulus hier in dem Abschnitt, ihr seht das vielleicht, er sagt immer wieder, wisst ihr denn nicht? Im Sinne von, versteht ihr denn nicht? Versteht ihr jetzt immer noch nicht? Ich habe euch doch das alles erklärt. Ich habe euch doch das Evangelium gepredigt. Gott wird eure Leiber auferwecken. Christus lebt in eurem Leib. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe euch das alles erklärt. Wisst ihr denn nicht? Versteht ihr denn nicht? Das ist ein Aufruf der Verzweiflung hier. Paulus sieht, wie diese Menschen sich hier kaputt machen. Und er als Pastor kann hier nicht einfach zuschauen und sagen, ist mir egal. Ja, obwohl diese Leute ihn ziemlich fertig gemacht haben. Also die waren nicht gerade nett gegenüber Paulus. Er sagt, seht ihr nicht, wie es euch schadet? Wie es euch beherrscht, es wird euch nicht loslassen, es macht euch kaputt, es stumpft euch ab, es vernebelt eure Sicht auf die Ewigkeit, und ihr missbraucht eure Körper, ihr beraubt euch der Freude, die ihr haben solltet, einer gesunden, ehrlichen Sexualität. Und tiefe emotionale Narben werden da bleiben. Wollt ihr das wirklich tun oder wollt ihr lieber sagen, fliehe die Unzucht? Meine Lieben, lasst uns darüber nachdenken. Dieses Thema. Lasst uns darüber nachdenken, auch wer Gott ist, wie er die Sache sieht, wie er die Sache designt hat, sage ich mir so schön, wie sein Entwurf ist, wie sein Design ist, seine Idee, seine Gedanken dahinter. Und lasst uns diesen Dingen fliehen in unserem Leben, was immer es ist. Und wenn du damit kämpfst, und ich weiß, ihr seid alle nur hier und ihr hört euch das alle nur an, weil ihr nur hier seid, weil ihr anderen helfen wollt, ihr habt damit kein Problem. Richtig? Ich weiß, wir haben alle Probleme damit. Holt euch Hilfe. Ja? Lasst es nicht wachsen, dieses Unkraut in eurem Leben. Holt euch Hilfe. Sprecht jemanden an. Habt Rechenschaftspartner. Was immer ihr braucht, um zu fliehen, das tut. Lasst uns der Unzucht fliehen. Wir werden nächstes Mal hier weitermachen. Ich höre jetzt an der Stelle auf. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für diese Zeit. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort wirklich alles haben, was wir brauchen, um ein geistliches Leben zu führen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ich danke dir für die Überführung durch dein Wort, dass wir überführt werden von unseren Sünden, von unserer Sündhaftigkeit, von den Regungen unseres Fleisches, die immer noch in uns drin stecken und kämpfen gegen uns. Und so bete ich, Herr, dass du uns hilfst, die wir deine Kinder sind, deine Nachfolger, Kampf gegen die sexuelle Sünde und im Kampf für unsere Reinheit zu siegen und immer mehr Sieg zu erleben. Ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, dein Wort, dein Geist. Und bitte hilf uns auch, dass wir nicht stolz sind und uns Hilfe holen, wenn wir nicht selber rauskommen. Dass du dich erbarmst über uns und uns rettest und reinigst vor der Zerstörungskraft dieser besonderen Sünde. Gerade in unserer Gesellschaft, wo wir so viel sehen und um uns herum geschieht, bete ich besonders um den Schutz für jeden Einzelnen hier, für unsere jungen Leute, die in der Schule sind und auch wir Erwachsene und ältere Menschen, jeder von uns, keiner ist ausgeschlossen. Bitte hilf uns, Herr. Wir brauchen deine Gnade, um diesen Kampf zu gewinnen und erfolgreich zu fliehen. Zu dir hin, in Jesu Namen. Amen.